Heute ist der Predigtext von Johannes dem Täufer nach dem Lukas-Evangelium, Lukas 3, Vers 1 bis 14. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, ist überhaupt interessant, das ist die wichtigste Stelle, um das Leben Jesu richtig zu datieren, wenn man das nur an den Herrschenden damals dann richtig ablesen konnte. Es gab ja damals noch nicht das Jahr der Geburt Jesu, konnte man damals noch nicht sagen. Als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene. So hat man früher immer die Zeitbestimmungen gemacht, dann hat man es einengen können. Als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat in euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Wenn die richtigen Kinder versagen, dann kann Gott sich andere Kinder schaffen. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemand Gewalt oder Unrecht. Und lasst euch genügen an eurem Schuld. Liebe Freunde, ich möchte Sie einfach am Anfang einmal fragen, Hand aufs Herz: Haben Sie früher in Ihren Kindertagen nie beim Weihnachtszimmer gespickt? Sie wissen, was das ist, spicken. Jetzt müssen Sie den Kindern drüben bei der Übertragung die Ohren zuheben, sonst wird Ihre ganze Pädagogik zunichte. Also, das war ja gar nicht so schlecht, weil man da so einen Blick durchs Schlüsselloch gewagt hat, man hat gar nicht viel gesehen, vielleicht nur die Zweige des Tannenbaums. Man hat was geahnt, oder wenn man ein wenig versucht hat, wenn die Mutter in der Küche war und die kam mit so einer großen Schachtel zurück zu gucken, ob doch das Gewünschte vielleicht dabei ist. Die Erwartung war groß, das Herz schlug hoch. Ich gehöre auch zu jenen bösen Kindern, die am Adventskalender schon am ersten Advent ein bisschen gespickt haben, was am 24. für ein Bildchen rauskommt. Also das ist so die Sehnsucht, der Traum, die Vorfreude. Und wenn man dann ein bisschen älter wird, als ich ein Mann war, tat ich ab, was kindisch war. Also gut, dann sagen wir, ja, Weihnachten bedeutet mir gar nichts mehr. Das wäre schlimm. Haben Sie keine frohe Erwartung mehr für die Festtage, die vor Ihnen liegen? Freuen Sie sich doch auch auf das, was kommt. Das wäre schlimm, wenn Sie gar keine Freude mehr hätten. Wenn Sie sich nicht jetzt auch rüsten würden. Und da gibt es viele, die sagen, ach, das ist doch alles nur Rummel. Manche Christen, die sind auch so miese Peter, die vermiesen alles. Dann, ach, das ist doch dumm und bloß Geschenke und bloß äußerlich und bloß Mühe und bloß Arbeit. Das ist doch schön. Ist doch schön. Es gibt in der Welt so viel Schlimmes. Dann wollen wir doch das Schöne genießen, aber auf was warten wir denn? Da hören wir viel ernsthafter den Einwand der Bedrückten und der Traurigen, der Verzagten und der Schwermütigen, die sagen, komm, was hast du denn? Was kommt denn? Da bin ich froh, dass wir wissen, Jesus kommt. Und Johannes, der Täufer, gehört zu den großen Propheten, der uns die Gestalt Jesu ein wenig erklärt. Wissen wir auch, was ein Prophet ist? Der enthüllt uns etwas, was verborgen ist. Er kündigt uns etwas an. Manche Christen haben von dem Johannes eine sehr schlechte Meinung. Sie meinen, er sei ein sehr finsterer Mann, ein sehr freudloser Mann gewesen. Darf ich Ihre Überzeugung korrigieren? Weil Jesus sagte, er sei unter allen, die vor ihm von einer Frau geboren wurden, niemand so groß gewesen wie Johannes. Darum muss seine Prophetie für uns in diesen Festvorbereitungen ganz wichtig werden, ganz groß und bedeutsam. Darf ich es mal versuchen, ganz einfach zu erklären. In einigen Jahren, beim einen sind es 2 oder 3 Jahre, beim anderen sind es vielleicht 40 oder 50 Jahre, dann ist alles nicht mehr wichtig, was uns heute bewegt hat. Dann sind wir in der Ewigkeit. Wir stehen vor dem Richterstuhl Christi. Und dann werden wir Jesus sehen, heller als 1000 Sonnen. Wir werden auf 1000 nicht mehr eins antworten können. Wir können nichts mehr bereinigen, wir können uns nicht mehr entschuldigen. Wir stehen vor dem Richterstuhl Christi, vor seiner Majestät und Größe. Und es wird uns bewusst, was das ist. Alles Fleisch ist wie Gras. Und alle seine Güte wie die Blume auf dem Felde. Wissen Sie, dass Jesus der Weltenherr ist? Der Offenbarung, im 1. Kapitel ist das ganz toll beschrieben. Wie alle Macht in der Hand Jesu liegt. Dieser Jesus kündigt sich an und will in diesen Tagen bei Ihnen einziehen. Er kommt sehr bescheiden, demütig, in aller Schwachheit und Niedrigkeit. Das hat Johannes angekündigt. Alle Welt soll den Heiland Gottes sehen. Der Weltenherr Jesus will bei uns einziehen. Darum feiern wir Weihnachten, darauf freuen wir uns, darauf rüsten wir uns. Das muss geschehen in diesem Gottesdienst. Und wenn wir uns sammeln, wenn wir beten, wenn wir das Wort hören, wir wollen Jesus begegnen, dem großen Herrn und Heiland der Welt. Aber jetzt mein erster Punkt. Die Worte sind abstoßend und verletzend. Die Worte des Johannes sind abstoßend und verletzend. Man überlegt sich ja manchmal so für einen Gottesdienst, wenn man jetzt schon 22 Jahre in der gleichen Gemeinde ist, muss man immer wieder überlegen, dass man sie so ein bisschen wach kriegt, dass sie nicht dauernd einschlafen. Und da hätte ich ja auch gedacht, statt liebe Gemeinde oder liebe Freunde mal zu sagen, liebe Schlangenbrot, nicht? Ich weiß nicht, wie sie reagiert hätten, sagen, das ist so der richtige Tonfall. Da würde doch jeder weglaufen, so kann man doch nicht reden. Stellen Sie sich mal vor, der Johannes, der stößt ja die Leute vor den Kopf. Der stößt ja Leute vor den Kopf. Wir bemühen doch uns. Ach, ich wollte meinen ganzen Charme, wenn ich einen hätte, spielen lassen, um sie herzulocken, um sie einzuladen, um die Menschen zu gewinnen. Und die sagen, der guckt so finster, nicht? Und ach, man muss doch die Leute gewinnen. Man muss mit freundlichem Gesicht auf sie zugehen. Johannes, was machst du denn? Du bist ja so verbiestert, so hart, so verletzend. Du kannst doch nicht so predigen. Wer will denn so predigen? Aber interessanterweise hat Johannes wie niemand anderes die Menschen angezogen. Ich weiß nicht, ob das je noch so war, irgendwo, wo eine Predigt gehalten wurde, dass so viele Menschen kamen, und zwar noch an einen ganz unbequemen Platz. Sie mussten weit laufen und es war heiß, furchtbar heiß in der Wüste, da gibt es keinen Schatten. Die Leute nahmen alle Strapazen auf sich. In unserem Gottesdienst ist, da gibt es ein neues Modewort, das Ambiente so wichtig. Wissen Sie, schönen Raum, ich tut es immer leid, dass Sie auf den alten Bänken sitzen müssen, aber wir wollen ja schlicht bleiben. Sie sagen, da muss man heute neue Bänke haben, neue Sitzkissen, dass die Leute sich wohlfühlen, eine neue Orgel und eine bessere Heizung und so. Beim Johannes war alles unwichtig. Oder für uns ist ganz wichtig, dass wir sagen, die Person muss überzeugen. Das ist ja ganz wichtig, die Person. Ich glaube dem seine Worte nur, wenn ich sehe, was er tut. Ich möchte zuerst was sehen. Johannes sagt, ihr dürft überhaupt nichts sehen. Zieht sich Schlips aus und zieht sich Hemd aus und steht dahin, bloß mit dem Fell bekleidet. Das war nicht eine Attraktion. Das war die letzte Armut eines Menschen. Und sagt, guckt mich nicht an. Es geht nicht um meine Person, es geht nur um meine Stimme. Es geht nur um mein Wort. Wissen Sie, was die Attraktion ist der Christen? Das Wort Gottes. Nicht ihre Kirchen. Nicht ihre Prediger, nicht ihre Gemeinschaft, nicht ihr Vorbild, nicht ihre Treue, nicht ihre Hingabe. Das Wort, das sie predigen. Das Wort der Wahrheit. Die Menschen haben so viel Unsinnreden gehört. Die warten drauf, dass einer mal endlich das sagt, was wahr ist, was Sache ist. Und das muss raus. Und Johannes hat den Mut, und da unterscheidet er sie von uns. Und darum hat er mehr Hörer als wir. Weil er die unbequemen Wahrheiten ans Licht zieht. Das müssen Sie sich merken. Die Kirche lebt nie davon, dass sie taktisch klug dem Menschen sich anpasst oder in der modernen Zeit versucht, so trickreich wie nur möglich, dem modernen Menschen noch was unterzujubeln, sondern das Tollste, was wir machen können, ist, dass wir unverblümt und unerschrocken die Wahrheit auf den Tisch legen. Die Wahrheit, um die es geht. Ganz schlicht. Ich will nur Stimme sein, sagt Johannes, die Stimme eines Predigers in der Wüste. Und darum sucht er diesen Predigtplatz. Und er geht raus aus der Umgebung von Jerusalem und sagt, pass mal auf, ihr habt alle falsche Vorstellungen von dem, was Gott will. Wir bringen unsere Erwartungen mit an Weihnachten. Der eine erwartet das Christkindchen und der nächste der Nikolaus und was da alles kommt und die süß säuselnde. Dann lass mal alles weg, um was geht es an Weihnachten? Es geht darum, dass dein Leben mit Gott in Ordnung kommt. Und dann redet doch unverblümt, das können wir alle nicht mehr so, von der Sünde. Wir hatten heute noch Mut in der Kirche, von der Sünde zu reden. Achten Sie mal, wie oft das noch vorkommt, von der Sünde. Und er nennt Sünde beim Namen. Ja, heute auch ein Trick, ob man nicht überhaupt sagen muss, wir haben eine ganz andere Vorstellung von den Geboten, wir finden das alles nicht mehr so, wir haben da heute die Meinung, dass in unserer modernen Zeit am Ende des 20. Jahrhunderts manches auch für Christen sehr wohl toleriert werden kann. Unsere jungen Vikare in der Kirche, die tun sich ja auch immer sehr hervor, so manches Provokative da zu verkünden. Und Sünde bleibt Sünde. Weil ein Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist und nicht nach dem Bild des 20. Jahrhunderts. Und Sie müssen wissen, wenn Sie Sünde tun, dann fallen Sie in der Leute Verderben. Darf ich Sie heute mal, ich möchte jetzt gar nicht konkreter werden. Ob das Unrecht ist gut ist, ob das Streit ist, ob das Bitterkeit ist, ob das Hass oder Neid ist in Ihrem Leben, ob Sie Jugendsünden immer noch mit sich herumtragen. Wissen Sie, dass das Ihr Leben zerstört? Das ist wie ein Gift, das immer weiter ausstrahlt. Das wie radioaktiver Abfall, der alles zum Schluss durchsetzt und krank macht. Und darum ist das so wunderbar, dass Johannes das sagt. Ich weiß, ich habe viele Prediger gehört, die sagen, das ist überwunden im Johannes. Der Johannes, das war so ein Finsterling vor dem Kommen Jesu. Aber dann kam Jesus, war alles ganz anders. Jesus war lieb und hat vergeben, hat gesagt, ist alles nicht so schlimm. Hat das Jesus wirklich gesagt? Lassen Sie sich auch einlullen von den Verführern. Wer eine Frau ansieht, ihr zu begehren, der hat schon die Ehe mit ihr gebrochen. Wie Jesus sagt, ein Reicher kann nicht ins Himmelreich kommen, wenn sie an ihrem Geld hängen, können sie nicht gerettet werden. Wenn er sagt, wer mit seinem Bruder einen Streit hat und kein Ende findet, der ist natürlich ein Feuer schuldig.
Hören Sie den Originalton von Jesus? Der hat doch dem Johannes noch eins draufgesetzt, weil nicht die Sünde toleriert werden muss, und die Sünde muss überwunden werden. Und was Johannes predigt, ist doch eine Freudenbotschaft. Sünde braucht unser Leben nicht mehr zu zeichnen. Es gibt eine Bereinigung in der Vergebung. Und das ist doch eine herrliche Botschaft. Es gibt eine Bereinigung. Ich sage, das Alte weglegen und vergessen und darf raustreten aus den dunkelsten Bindungen. Wie oft hat Jesus davon gesprochen, dass die Macht Satans gespürt und erfahren wird in einem Leben. Da wissen doch wir Christen ein Lied davon zu singen. Und wir wollen nicht so tun, als ob wir alle drüber erhaben wären. Nur ein Augenblick, wo Jesus seine Hand von mir abzieht und ich falle in die schlimmste Sünde. Und darum ist das die Hoffnung, die der Johannes spricht. Da kommt einer nach mir, dem ich nicht wert bin, die Schuhe aufzulösen. Der wird euch mit dem Feuer, mit dem Heiligen Geist taufen. Und da wird euer Leben verändert und erneuert. Da wird Sünde überwunden und vergeben werden. Das ist doch herrlich. Man kann ja ein ganzes Leben lang immer vor Gott auf der Flucht sein. Das ist der Grund, warum wir manchmal so leidenschaftlich gegen Gott sind. Warum wir gar keine Bibel zur Hand nehmen können. Warum wir um eine Kirche einen großen Bogen rummachen. Weil die alten, unbereinigten Dinge uns immer wieder ins Bewusstsein kommen. Manche sagen, jetzt habe ich es wieder gewusst. Jetzt fängt er heute wieder an in der Kirche. Aber doch, das ist Ablegen und Vergebung empfangen und sagen, jetzt ist alles ausgelöscht, jetzt ist alles gut geworden. Und wenn eure Sünde gleich blutrot wäre, soll sie doch schneeweiß werden. Das will doch der Johannes, der will doch Vergebung schaffen. Und wenn sie das immer nur mit sich rumtragen, dann fliehen sie. Und sie wissen es doch von sich selber, dann haben sie sich eingeredet, das ist doch alles gut. Sie wollten verdrängen und vergessen und das kann man nicht vergessen. Und das kommt, je älter man wird, immer wieder verstärkt hoch. Alte Dinge, die man längst meinte, überwunden zu haben, belasten uns plötzlich bis ins Körperliche hinein. Wir können plötzlich nicht mehr fröhlich werden, wir werden schwermütig. Ich kann nicht Gott fliehen, weil ich damit nicht weiterkomme. Und darum steht der Johannes da und darum sind so viele Menschen zu ihm gelaufen, weil sie sagten, der hat recht. Das ist vorrangig wichtig. Und wenn wir in die Festtage hineingehen, Sie können sich doch an Jesus nicht freuen, wenn Sie nicht die dunkelsten Dinge Ihres Lebens einmal vor Gott bereinigen und dann sagen, jetzt ist gut. Mir hat er alle Lasten abgenommen und mir hat er vergeben und ich bin frei geworden von den alten dunklen Dingen und habe Teil an seiner wunderbaren Vergebung. Also es war mein erster Punkt, die Worte sind so abstoßend und verletzend. Jetzt mein zweiter Punkt, hat das Sinn, was Johannes predigt? Hat das Sinn? Wissen Sie, wenn ich so heute die Christen so beobachte und das, was kirchlich verlautet, dann hat man den Eindruck, die Christen setzen eigentlich nicht mehr so auf die Botschaft von Buße und Bekehrung. Und das ist das Thema vom Johannes, Buße und Bekehrung. Martin Luther hat das noch als das Thema der Reformation gehabt. Da sagen manche Theologen, das ist so individualistisch, da geht es bloß so um dein Seelenheil. Ja, das ist doch aber wichtig. Ich will doch mal in der Ewigkeit dabei sein. Wissen Sie, was Theologen sagen? Heilsegoismus. Oh ja, da bin ich Egoist. Ich möchte gerettet werden. Ich möchte nicht in die Hölle kommen. Aber heute hat man ein großes Vertrauen in die politischen Äußerungen der Kirche. Jetzt lassen Sie mir mal meiner Spielerei Lauf. Und jetzt würde ich das mal so gern konstruieren. Der Johannes hätte doch toll politisch reden können. Über die Politik der Familie Herodes. Und über die schlimmen Schlafzimmergeschichten dort. Der hätte ja reden können, also über die Politiker überhaupt. Und über die Römer hätte er reden können. Und über die Zöllner hätte er reden können, über das Wirtschaftssystem. Und die Leute wären da gestanden, wenn der sein Wort erhoben und gesagt, da sind sie und wir müssen unsere Stimme erheben und morgen die Demo und dann zünden wir Kerzen an und dann marschieren wir. Nein, in der Bibel geht es um den Balken in meinem Auge. Das ist kein Heilsegoismus. Um den Balken in meinem Auge. Und der muss raus. Um meine Sünde. Jesus hat immer per Du geredet. Das ist mir noch in Erinnerung, vielleicht wissen das manche noch von Ihnen, von den Älteren, die haben immer gesagt, was nicht per du geht, das geht per du. Das verfliegt. Was nicht per du geht, was nicht auf mich zielt, im Worte Gottes, das geht woanders hin. Die Bibel ist nicht da, um da irgendwo Weltverbesserungspläne zu sagen. Der Johannes hat ja auch dem Herodes seine Meinung gesagt. Und wieder, so uns als Vorbild. Nicht durch die Zeitung, nicht in der Demo. Er ging hin unter vier Augen. Es ist nicht recht, dass du diese Frau hast. Bring dein Leben in Ordnung. Er hat Sünde unter vier Augen beim Namen genannt. Und dann war er Seelsorger. Und er hat jedem, auch einem Herodes, den Weg zur Umkehr angeboten. Ja, und wie ist denn das jetzt? Warum predigt er denn nicht öffentlich? Weil er sagt, da wird nichts anderes. Das hat er gewusst. Gucken Sie mal 2000 Jahre Kirchengeschichte an, wo die Kirche politisch viel Heilsames bewirkt hat. Sie hat meist nur Unsinn gemacht, politisch. Sie hat ein Evangelium zur Rettung der Verlorenen zu verkünden, Buße zu predigen. Und warum sagt er denn Schlangenbrut? Weil damals die Leute sich so viel darauf eingebildet haben, dass sie zum auserwählten Volk gehören. Wir sind Abrahams Kinder, uns kann nichts passieren. So können sie heute sagen, wir sind doch getauft, wir sind getauft, wir sind getauft, wir sind konfirmiert. Die Bibel ist bei uns heute, wir halten jeden Morgen Morgenandacht. Aber wenn in Ihrem Leben die Steine nicht weggeräumt sind, darf ich das mal sagen, wenn Sie nicht in der Heiligung Ihres Lebens stehen, hat alles keinen Wert. Und wenn Sie nur eine Sünde, Ihre Lieblingssünde weiterbehalten, hat es keinen Wert. Muss weg. Johannes ist ganz klar. Darum versagen die Christen. Darum ist die Kirche stinkend geworden, weil es an der Heiligung des Lebens. Und dann kann Jesus nicht einziehen. Jesus wohnt nicht in Herzen, die noch der Sünde dienen. Darum ist er so rigoros und sagt, das muss doch anders werden. Ihr seid Kinder des Teufels, seid ihr. Wissen Sie, wo Sie heute Ihr Heil wählen und sagen, ich bin pietistisch oder fundamentalistisch oder baptist oder charismatisch oder katholisch. Oder nein, da liegt es doch nicht. Sondern ob der Willen Gottes Ihr Leben prägt. Und das ist nicht alttestamentlich, sondern Jesus gemäß. Wer mir nachfolgen will, der soll die Kosten überschlagen und sie überlegen, ob er das will. Wer meinen Willen tun will, sagt Jesus, der soll ihm nachfolgen, sonst keiner. Bereitet dem Herrn den Weg, das ist die Botschaft. Und ich habe das so klar gesagt, damit Sie auch in dieser Zeit wissen, dass die Botschaft Sie zu einer Antwort nötigt, zu einer klaren, klaren Antwort. Ja, wie wird denn mein Leben neu? Wie wird denn das wirklich neu? Sehen Sie, nicht, dass Sie an Weihnachten sagen, ich warte auf die Heilung meines Körpers, ich warte auf die Veränderung der schwierigen Menschen in meiner Umgebung. Ich weiß gar nicht, ob die sich ändern. In diesen Weihnachtstagen möchte Jesus bei Ihnen einziehen und Ihr Leben verändern. Wenn Sie was anderes im Glauben suchen, werden Sie enttäuscht. Er will Sie beschenken. Er will Ihr Leben neu machen. Und darum ist wichtig, dass ich Buße tue, umkehre und ihn aufnehme und ihn einlasse in mein Leben. Ich bin alter Rettungsschwimmer. Und wer Rettungsschwimmer ist, auch von Ihnen, der weiß das ja. Man hat als Rettungsschwimmer nur eine Angst. Wenn also da einer irgendwo im Wasser ist und verzweifelt strampelt und Hilfe schreit, gibt es nur eine Gefahr. Dass dieser unglückliche Mann in seiner Todesangst sich an einen festkrallt. Und dann zieht er den Retter mit in die Tiefe. Das ist ganz schwierig. Was macht man in der Situation? Der in seiner Todesangst, der platscht noch und will und meint, er müsse sich selber halten. Da gibt es unter Rettungsschwimmer eigentlich nur einen Rat. Notfalls ihn bis an den Punkt kommen lassen, wo er nimmer kann. Und dann kann es ihn abschleppen. Und sehen Sie, das ist ein Bild fürs Geistliche. Wir wollen das ganze Leben ohne Jesus, wollen wir selber unsere Nöte meistern, unsere Sünde bewältigen. Ach, ich brauche das nicht, das schaffe ich schon, ich muss mich nur anstrengen und mühen und dann wird das schon werden. Und kaum haben wir ein bisschen von der Liebe und Vergebung Jesu erfahren, dann sagen wir, ich will es wieder selber, wie der Ertrinkende, der es wieder mit seinen krallen Händen will, so geht's nicht. Er muss sich ganz in die Hände des Retters werfen. Darum hat Johannes die Leute getauft. Das war ein Vorbild von dem, was Jesus tut. Da wird etwas an dir gemacht. Du kannst es nicht selber. Das Wasser wäscht dich rein. War nur ein Bild. Die Reinigung meines Lebens, die durch das Abwaschen des Alten geschieht. Einer aus unserer Gemeinde jetzt, der hat mich mal mitgenommen, der Straßenbauingenieur. Er hat gesagt, muss mal sehen, wie wir heute die Straßen machen. Mich abgeholt und da drüben bei Göppingen, da wurde eine Landstraße über 5 Kilometer in einem Nachmittag gemacht. Schon toll, was das heute für Maschinen sind. Die haben uns vorhin noch mal erklären lassen. Das heißt Asphaltrückformmaschine. Asphaltrückformmaschine. Die kam gerade aus Aachen angefahren und wenige Stunden später ist sie schon wieder nach Leipzig transportiert worden. Unheimlich teures Instrument, ich weiß nicht, 14 Meter lang oder wie. Und die fährt über diese ganz schadhafte, riesige, wüste Straße und kratzt das alles auf und reißt das alles auf. Und dann wird das in die Maschine hineingeschaufelt und da brennt ein riesiges Feuer drin. Jetzt wird das ganze Altmaterial in der Hitze noch einmal umgeschmolzen. Da kommt noch ein bisschen Teer noch mal frisch rein und sonst noch ein paar Sachen. Aber das gesamte Altmaterial wird aufbereitet und hinten, da können Sie bestaunen, da ist die Straße bis zum Rand ganz, ganz scharf, frisch geteert, wunderhübsch, ganz toll. Das ist das, was Jesus macht in der Wiedergeburt, in der Erneuerung. Der nimmt unser ganzes Wesen, unser kompliziertes, empfindsames, schwieriges Wesen, all die Sünde mit hinein und formt das um. Das geschieht da, wo einer den gekreuzigten Jesus erkennt, mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung. Und es geht um diese Umkehr. Er will doch da sein Reich beginnen lassen bei Menschen, die ihm untertan sind und die ihm gehorchen, dass er einziehen kann in unserem Leben. Darum geht es doch. Hat das Sinn, was der Johannes predigt? Ja, das hat Sinn. Ja, das hat Sinn. Da wird was neu. Was denken Sie, wie es in Ihrer Familie aussieht, wenn Sie sich von Jesus umschmelzen lassen? Wenn das Feuer des Geistes Gottes Sie erneuert. Das ist übrigens die Feuerwirkung des Geistes Gottes so wichtig. Kraft, die da wirkt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Das sind die Gaben des Geistes, die Charismata. Noch ein letztes. Aber jetzt müssen Taten folgen. Ja, das ist uns so wichtig. Taten müssen sein. Bei uns heute, wir sind so praktische Leute. Wo sind denn die Taten? Heute sagt einer ganz kritisch, mein lieber Freund, hättest du gleich mit dem dritten Teil anfangen können. Sagen wir, nee, eben gerade nicht. Wir wollen ja wie diese Ertrinkende immer Taten tun. Wollen immer was machen. Und um uns her gibt es nur Tränen. Und Leid und Versagen. Johannes sagt, tut rechtschaffene Früchte der Buße. Frucht. Also die Taten, die folgen, das sollte so sein wie bei der Frucht. Die reift spontan, die wächst aus dem Baum heraus. Das ist ein natürlicher Prozess. Das ist nichts Verkrampftes, das ist nicht eine Leistung, sondern wo ein Mensch neu geworden ist, kommt das plötzlich. Das ist ein Geheimnis unseres Lebens. Wenn wir Jesus entdeckt haben, ahnen wir etwas von unseren Fehlern und Schwächen und wir haben eigentlich auch nicht mehr sehr viel Mut und dann wird uns die Zusage gegeben, dass er seinen Geist so wirken lässt, dass er Früchte hervorbringt und treibt. Jetzt sind gerade 2 Berufsgruppen noch zu Johannes gekommen. Deshalb habe ich es mir heute nicht verbeißen können, auch ein paar markante Worte zu setzen. Zöllner. Also ich hätte ja erwartet, dass Jesus zu den Zöllnern sagte, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, geh wieder zurück an die Zollschranke. Denken Sie mal. Und bei den Soldaten. Hätte auch Jesus also entschuldigen Sie bei allem Respekt, ich will niemand wehtun. Ich bin auch für den Frieden. Aber Jesus hätte doch sagen können, schließ dich der Friedensbewegung an. Und Jesus sagt, nee, zieh wieder die Uniform an und Stahlhelm und mach weiter, aber bitte ohne Unrecht, ohne Gewalt. Sehen Sie, die oft so angepriesenen billigen Lösungen des Evangeliums stehen gar nicht im Evangelium. Wir gehen wieder zurück in eine Welt, die ist schwierig. Sie stehen wieder in Ihrem Beruf und sagen, aha, es hilft mir jetzt. Bin hineingestellt in diese alte Welt. Und wir brechen die Zelte in der alten Welt nicht ab. Ist Ihnen das nicht ganz deutlich an diesem Wort? Da schickt er uns wieder zurück, bei Jesus übrigens auch. Auch in der Urchristenheit war es so, sie sind wieder, wie der Paulus, wieder in seine Sattlerwerkstatt gegangen und haben die Nadel geschwungen. Das adelt uns Christen, Tagesarbeit zu tun. Man muss nicht seinen Platz verlassen und irgendwie einen frommen Beruf ergreifen. Aber da drin, auch im Soldatenberuf, also steht hier in der Bibel, nicht, dass Sie mich nachher löchern, nicht? Sie müssen ja nicht Soldat werden, Sie dürfen ja auch verweigern und so. Also unsere jungen Leute wissen das ja. Aber selbst im Soldatenberuf, ja. Ich will Jesus-Jünger sein, im Soldatenberuf, an der Zollschranke. Ich möchte Jesus dienen an meinem Platz, wo ich bin. Bloß soll nichts Unrechtes dabei sein. Ich will meinen Dienst dort tun, im Gehorsam vor meinem Herrn, dem ich gehöre. Und ich will Frucht dort wirken lassen, Frucht in aller Bescheidenheit. Wissen Sie, dass das die größten Dinge sind, die in dieser Welt geschehen. Nicht, dass ich meine, das sei klein. Die Mutter in ihrer Familie, ihre Gespräche, die sie führen, die Grüße, die sie weitergeben, die Besuche, die sie machen, den Trost, den sie ihren Krankenbetten geben. Und plötzlich wird diese alte Welt überwunden. Der Blick in die neue wird frei. Wir haben vorhin diesen Vers gesungen. Ach, mache du mich Armen zu dieser heiligen Zeit. Aus Güte und Erbarmen, Herr Jesus, selbst bereit. Zieh in mein Herz hinein. Er, der im Stall von Bethlehem Wohnung macht und dem das nicht zu gering war, auch diesen Demutsweg zu gehen, der kommt zu Ihnen in der Klopstockstraße oder in der Sonnenbergstraße oder wo Sie wohnen oder in Waiblingen oder wo Sie sind. Und da will er in Ihrem, nicht bloß in Ihrem Haus, sondern in Ihrem Herzen Wohnung machen. Jesus, der Herr. Ach, nehmen Sie ihn auf. Das ist Weihnachtsfreude. Amen.